Herzlich willkommen beim zweiten Podcast des Lehrstuhls für soziologische Theorien und Theoriengeschichte an der Universität Rostock. Ich begrüße den Lehrstuhlinhaber Professor Matthias Junge und seine Mitarbeiterin Lisa Waschkewitsch. Mein Name ist Robert Brumme und wir haben uns vorgenommen, in diesem Semester regelmäßig über soziologische Theorien und über aktuelle Veröffentlichungen aus theoretischer Perspektive zu sprechen. Am Lehrstuhl sind wir wohlwollend, könnte man sagen, sehr breit aufgestellt, was unsere Forschungsschwerpunkte angeht. Bei Matthias Junge wäre als letzter großer Forschungsschwerpunkt die Metaphernforschung zu nennen und bei Frau Waschkewitsch vielleicht das Promotionsthema zu Verlust während und nach der Schwangerschaft. Und bei mir wäre der größte Forschungsschwerpunkt oder das größte Forschungsinteresse als die Digitalisierung zu nennen. Und trotz unterschiedlicher Forschungsschwerpunkte könnte man vielleicht sagen, dass es etwas gibt, das uns am Lehrstuhl verbindet. Das könnte unser Interesse oder vielleicht sogar die Begeisterung für die Ethnomethodologie sein. Ich würde, bevor ich Sie nach Ihrem ersten Kontakt mit dieser Forschungstradition oder mit dieser soziologischen Perspektive befrage, würde ich gerne mal mit einer eigenen persönlichen Erfahrung beginnen, denn ich habe vor 15 Jahren, Herr Junge, bei Ihnen im Seminar im Masterstudiengang das Seminar zur Ethnomethodologie besucht. Und das war eins der Tatsache für mich prägendsten Seminare. Wir waren auch damals schon eine recht kleine Gruppe im Masterstudierende, ich glaube 10 Menschen. Ja. Und wir haben die Schriften von Garfinkel, ich glaube teilweise gelesen, ganz vermutlich nicht, aus dem Buch, das 1967 erschienen ist. Und wir hatten praktische Aufgaben, die wir während des Seminarverlaufs erledigen mussten. Unter anderem mussten wir heimlich Gespräche aufnehmen mit Kommilitonen, was heutzutage vermutlich zu Recht nicht mehr gehen würde, und sollten die damit der Technik der Konversationsanalyse, glaube ich, auswerten. Und das war sehr prägend, weil wir nur ganz kurze Schnipse brauchten. Wir hatten so, ich glaube, so 10, 20 Sekunden Gesprächsfetzen und wir haben gemerkt, wie viel soziologisch da drin steckt, wenn man das mit der Brille der Ethnomethodologie analysiert. Und das hat mich damals schon sehr beeindruckt, weil es gezeigt hat, welche Kraft soziologisches Nachdenken haben kann, weil man in diesen kleinen Fetzen so viel Komplexität erkennen konnte und so viel Voraussetzungen, dass sowas wie das Soziale überhaupt funktionieren kann. Und wie komplex auch so scheinbar sehr banale Alltagsvorgänge sein können, was ja vielleicht etwas mit Ethnomethodologie zu tun hat. Und trotzdem ist mir bei der Vorbetrachtung aufgefallen, oder das wäre meine Vermutung, dass die Ethnomethodologie in der Soziologie eigentlich keine sehr prominente Rolle einnimmt oder nicht häufig zur Anwendung kommt, nicht häufig erwähnt wird, aber im Gegensatz dazu bei den Studierenden, glaube ich, sehr beliebt ist. Wir haben eine Klausur zu Theorien in der Soziologie und dort können die Studierenden immer einzelne Klausurfragen selber auswählen und ich habe das Gefühl, die Frage zur Ethnomethodologie wird von den Studierenden sehr gerne genommen und sehr gerne bearbeitet. Und die erste Frage an Sie vielleicht, Herr Junge, wäre: Wie kann es eigentlich, oder stimmt die Beobachtung, dass die Ethnomethodologie in der Soziologie selber keine große Rolle spielt, bei den Studierenden aber scheinbar schon sehr, sehr beliebt ist?
Also bei den Studierenden ist die Ethnomethodologie zweifelsfrei deshalb sehr populär, weil man bei der Darstellung der Ethnomethodologie eigentlich etwas macht, was an der Ethnomethodologie vorbeigeht. Man stellt nämlich zuerst einfach mal Krisenexperimente vor. Das heißt, gewollte Normverstöße, um die Norm in ihrer Wirksamkeit zu erkennen. Das kann man, also ähnlich auch wie Herr Brumme das gerade gesagt hat, das kann man besonders schön erleben, wenn man sich einfach mal die Sketche von Loriot vorknöpft. Diese kurzen Dialoge sind häufig sehr, sehr vielsagend und sehr geeignet, um sozusagen die Ethnomethodologie zu verdeutlichen. Aber man fügt natürlich dadurch, man führt die Teilnehmer in eine falsche Richtung. Man konzentriert sich auf das, was man einfach vorzeigen kann, und Krisenexperimente sind vorzeigbar. Also da könnte ich Ihnen aus der Hand heraus 5 oder 6 verschiedene Krisenexperimente schildern.
Haben wir vielleicht später noch zu sehen?
Eben.
Ja, können wir später gerne machen.
Ja. Also das macht die Ethnomethodologie für die Studierenden ausgesprochen attraktiv. Sie hat im System der Wissenschaft selber, also im System der Soziologie selber, eine eher marginale Position. Also es gibt einige Vertreter der Ethnomethodologie, wie zum Beispiel Hubert Knoblauch, Bernd Schnettler oder auch Anne Warfield-Rawls, die das also ganz intensiv betreiben. Aber das sind faktisch Randpositionen, die kaum sozusagen das Fach als Ganzes überschwemmen. Das Einzige, wo die Ethnomethodologie richtig Spuren hinterlassen hat, das ist in der Praxistheorie von Andreas Reckwitz. Da wird sehr gezielt auf die Ethnomethodologie zurückgegriffen, um einen Zugang zu legen für die Art und Weise, wie wir etwas tun. Also die Praxis der Ausführung, das ist ganz wichtig.
Herr Junge, wenn das, oder vermutlich wird das stimmen, was Sie sagen, dann wäre ja die Frage, wie sind Sie damals erstmalig mit der Ethnomethodologie in Kontakt bekommen? Dann ist es ja scheinbar schon ein Glücksspiel, in der soziologischen Ausbildung überhaupt mit dieser Theorietradition in Kontakt zu kommen. Wie war das bei Ihnen?
Das hat bei mir funktioniert, als ich habe meinen Zugang zur Ethnomethodologie über den Interaktionismus gefunden. Also ich hatte eine frühere Mitarbeiterin, die war sehr überzeugte Interaktionistin, und die hat mich damals dann darauf gebracht, dass man natürlich von dort aus problemlos zur Ethnomethodologie voranschreiten kann. Mhm. Also mein Weg war kein direkter Weg, sondern war eigentlich, in Anführungszeichen, eigentlich auch ein Umweg, in dem ich gesagt habe, wenn die Interaktion eines der zentralen Felder der Forschung, der Soziologie darstellt, dann ist natürlich die Betrachtung von unmittelbarem Interaktionsgeschehen ganz wichtig.
Mhm. Lisa, wie war's bei dir?
Also ich bin noch mal in mich gegangen und habe meine alten Dateiordner durchforstet von meinem Bachelorstudium und hatte tatsächlich gar nicht im Zuge einer Vorlesung das erste Mal Kontakt zu, wie das jetzt bei den Studierenden hier gerade in der Soziologie ist, sondern über ein englisches Lektüreseminar zu den Gender- und Queer-Studies, wo die Studie zu Agnes, auf die wir ja heute auch nochmal zu sprechen kommen, quasi als so eine Klassiker, Grundlagenliteratur behandelt wurde. Das war im Wintersemester 2013-14, also fast 10 Jahre her. Und dann erst später, ein Semester später, in einer Theorievorlesung von Urs Stedi, der ja eher ausgewiesener Systemtheoretiker ist, war die Ethnomethodologie neben anderen eher aktuelleren Theorien, die Vorlesung hieß aktuelle Theorien der Soziologie, kann man natürlich streiten, ob sozusagen die Ethnomethodologie nicht eigentlich auch schon sehr alt ist, wo sie dann behandelt wurde neben Poststrukturalismus oder auch Postmarxismus beispielsweise. Und da bin ich drauf gestoßen und dieser Schwerpunkt Soziologie als interaktionsfokussierte Theorie zu begreifen und weniger als strukturalistisch oder systemtheoretisch hat mir sehr zugesprochen. Und natürlich ist verfangen im studentischen Gedächtnis eben diese Krisenexperimente sehr in ihrer Offenlegung natürlich von dem, was als damals von Garfinke ja selber als Common Sense benannt wurde, also dieses Alltägliche, worauf wir uns alle beziehen, worauf, was wir einander unterstellen, wie es sei, das macht, finde ich, den Reiz von Soziologie, also das eigentlich als normal angenommene zu erforschen, total greifbar. Und das hat mich sehr begeistert, daran konnte ich mich noch erinnern und natürlich eben in diesem ersten Seminar zu den Gender- und Queer-Studies diese alltägliche Unhinterfragbarkeit von Geschlecht als performativer Akt und als immer wieder in Situationen herzustellender Akt war wie so ein Eye-Opener damals für mich, was glaube ich auch mitverantwortlich dafür ist, dass ich diesem Thema auch so ein wenig treu geblieben bin.
Und wenn das jetzt 2013, also geschätzte 45 Jahre nach dem Erscheinen des Erstwerkes, noch ein Eye-Opener sein kann, muss es ja vor 45 Jahren, oder jetzt sind es ja schon über 50 Jahre her, 55 Jahre, muss es ja noch viel mehr irgendwas Kurioses oder ein Eye-Opener damals gewesen sein. Herr Junge, vielleicht können Sie was zu der Zeit sagen, in der dieser soziologische Blick entstanden ist, also in den 60er, 70er Jahren. Lisa hat schon angedeutet, was da eigentlich die vorherrschenden Theorietraditionen waren in der Soziologie. Was war das Besondere an der Ethnomethodologie? Was hat sie anders gemacht? Was hat sie vielleicht wirklich sichtbar werden lassen, was vorher vielleicht nicht sichtbar war mit der Soziologie?
Ja, also was die Ethnomethodologie kann man als eine Gegenreaktion, und das verweist auf eine Paradoxie in der Entstehungsgeschichte, kann als eine Gegenreaktion gegen die theoretische Dominanz des Strukturfunktionalismus von Talcott-Parsons verstanden werden. Und man muss jetzt kurioserweise anmerken, Parsons war der Betreuer der Doktorarbeit von Garfinke. Also der war fremden Gedankengängen gegenüber gar nicht abgelehnt, sondern hat einfach nur zur Kenntnis genommen, dass er etwas anderes wollte. Also insofern ist da kein großer Widerspruch zu denken. Aber die Ethnomethodologie entstand als eine Gegenreaktion gegen den lange Zeit in der amerikanischen Soziologie dominierenden Strukturfunktionalismus aller Talcott-Parsons. Und dann entwickelten sich eine ganze Reihe von, in Anführungszeichen, Gegenreaktionen, Anführungszeichen, zu Ende, wie zum Beispiel die Konflikttheorie bei Dahrendorf oder bei Louis Arcosa. Das war eine Gegenbewegung. Man kann auch gleichzeitig die Weiterentwicklung von Parsons in den Spuren von Niklas Luhmann erwähnen. Auch das ist eine Spur. Und dann kann man eben auch wirklich mikrosoziologische Ansätze erwähnen. Und dazu gehört eben die Ethnomethodologie, die eben dann zeigt, dass es auch auf der Ebene von Interaktionen zu Deutungsprozessen kommt, die im Prinzip erst hergestellt werden müssen. Also Deutung ist nicht automatisch etwas Gegebenes, sondern etwas, was man selber machen muss. So wie zum Beispiel jetzt diesen Podcast, der eben eine Deutung der Ethnomethodologie aus unseren dreien Perspektiven ist.
Und könnte man sagen, dass das einer der fundamentalen Unterschiede dann zur Sicht von Parsons war, dass es da noch so wirkt, als ob Normen und Werte in dem System gegeben sind oder irgendwie einfach vorhanden sind und Menschen sich daran orientieren. Und jetzt würde man mit Garfinkel dann sagen, das stimmt so nicht, in diesen Alltagssituationen werden die permanent erzeugt und hervorgebracht. Wäre das der fundamentale Unterschied oder gibt es andere Sachen, wo man sagen könnte, da unterscheidet sich die Ethnomethodologie wirklich grundlegend von dem, was sonst verfügbar war?
Also die Ethnomethodologie würde betonen, dass Normen in der praktischen Interaktion erst erzeugt werden. Und das ist der Unterschied zu Parsons. Bei Parsons existieren Normen und Werte auf einer hervorgehobenen kulturellen Ebene und sind also im Prinzip schon da. Also Parsons hat kein Gespür für den Prozess der Entstehung von Normen und man macht sie. Nehmen Sie schlichte Beispiele wie: An den Ampeln bleiben wir im Regelfalle bei Rot stehen und gehen bei Grün. Aber wir können das im Einzelfall auch durchbrechen und wir können auch bei Rot über die Straße gehen und wir können bei Grün schwätzend an der Ampel stehen bleiben. Auch das sind Möglichkeiten, wie man das benutzen kann. Also von daher sieht man, wenn man auf das Interaktionsgeschehen sieht, sieht man auch, wie Normen gemacht werden. Und sie werden in der Anwendung, in praktischen Situationen, im alltäglichen Tun gemacht. Da kommen sie zur Anwendung.
Ich habe das auch immer noch so wahrgenommen, dass diese, vielleicht kann man sagen, diese klassischen soziologischen Theorien mit diesem relativ hohen Abstraktionsniveau, was das Agilschema und so weiter angeht, wenn man das mal als Beispiel nimmt, ich fand immer sehr greifbar an der Ethnomethodologie, dass die sehr schnell Sachen so sichtbar machen konnte. Also ich erinnere mich gerade wieder an diese Konversationsanalyse. Und es gibt ja bei Garfinkel dann diese Facetten, die er dann Gesprächen aufzeigt, wie Indexikalität und Accountability. Und da kann er ja zeigen, dass die Art und Weise, wie wir Wörter verwenden, dass das eigentlich nichts damit zu tun hat, wie Sprache in einem geordneten Text benutzt werden würde. Also in der wörtlichen Rede ist Sprache wahnsinnig fehlerhaft. Wir benutzen ganz oft falsche Wörter, falsche Verweise. Und dann kommt diese großartige Leistung von menschlichen Gesprächspartnern und Partnerinnen daher, dass man auf einmal merkt, dass das in diesen Situationen möglich wird, all diese Fehler zu überhören und auszugleichen und dass Sprache entweder vielleicht trotzdem oder vielleicht auch gerade nur funktioniert, wenn sie hochgradig unpräzise ist. Wir werden später noch dazu kommen, Garfinkel hat ja auch mehrere Beispiele, wo er Gespräche aufzeichnet und wenn man sich die als Außenstehende anhört, versteht man überhaupt nicht, worum es geht, aber in den Situationen wissen die Gesprächspartner genau, worum es geht und können miteinander interagieren. Also ich finde das immer sehr, also ist bei mir sehr hängen geblieben, wie schnell man da was sehen konnte, wie schnell, bei dem Agilschema musste man sich reinarbeiten und musste sehr lange drin graben, um da irgendwie die Erkenntnis zu gewinnen. Das war bei der Ethnomethodologie irgendwie anders. Jetzt habe ich schon das Gefühl, dass die Ethnomethodologie in so einer bestimmten Theorietradition entstanden ist, die man vielleicht diesem interpretativen Paradigma zuordnen kann. Ich finde, es ist relativ leicht, Ethnomethodologie zu Parsons und so abzugrenzen, aber wo sind eigentlich die Unterschiede zum symbolischen Interaktionismus oder zu Goffman beispielsweise? Geht das, fließt das so ein bisschen ineinander oder haben wir auch da klare Unterschiede zwischen den Denkweisen?
Also für die Ethnomethodologie muss in jedem Falle der symbolische Interaktionismus vorausgesetzt werden. Man braucht jedoch Goffman nicht, um die Ethnomethodologie zu verstehen. Also das wäre sozusagen der Anknüpfungspunkt an Ihre Äußerung. An der Ethnomethodologie ist eben interessant, dass sie auf die Mikroorganisation scheinbar konzentriert scheint, aber sie ist auch gleichermaßen zur Analyse von Makroprozessen geeignet. Das heißt, man kann gar nicht hingehen und sagen, das ist eine reine Mikrotheorie, sondern es ist eine Theorie, die auch benutzt werden kann, um gesellschaftliche Strukturen als Ganzes, zum Beispiel auch eigenständige Normenkomplexe, zu akzentuieren oder zu betonen.
Ich habe das Buch ja mit Ihnen gemeinsam im Seminar vor 15 Jahren gelesen und ich hatte das als sehr, trotzdem als schwierigen soziologischen Text in Erinnerung. Also wir haben mal so ein paar leichtere, gern gelesene, da würde vielleicht Goffman dazugehören. Und ich fand bei Garfinkel, haben wir oft und viel über diese Texte geredet, was damit gemeint sein könnte. Und jetzt bei der Vorbereitung zum neuen Buch, das erschienen ist von Christian Meyer und Bergmann, Ethnomethodologie Reloaded, ist mir dann nochmal klar geworden, dass das Buch von Garfinkel eigentlich so ein Sammelsorium von verschiedenen Gedankengängen, Veröffentlichungen oder noch nicht veröffentlichten Manuskripten und so weiter war. Können Sie sich noch an das eigene Lesevergnügen erinnern, Herr Junge? Sind das für Sie auch Texte, die schwer zugänglich sind oder sind die nachher, macht das eigentlich keinen Unterschied mehr? Also sind diese 50 Jahre alten soziologischen Texte, kann man die heutzutage noch empfehlen oder ist es für Studierende zu anstrengend geworden, sich da durchzugraben?
Also ich würde bedenkenlos die Texte von Garfinkel als Lektüre empfehlen. Also Garfinkel hat in meinen Augen sehr viele, sehr brauchbare Texte entwickelt, insbesondere eben, weil er das Krisenexperiment sehr systematisch nutzt, um sozusagen das Interaktionsgeschehen zu darzustellen. Aber es gibt auch viele andere Beispiele, wo man ihn benutzen kann. Und er hat auch eine sehr schöne Einführung in das soziologische Denken geschrieben. Ich erinnere mich gerne an die Lektüre des Buches Thinking Sociologically zurück. Das ist eine hervorragende Einführung in die Grundbegriffe der Soziologie aus der Perspektive der Ethnomethodologie. Also da hat sich viel getan. Was jedoch aus der Perspektive der Wissenschaft Soziologie anzumerken ist, die Ethnomethodologie ist äußerstenfalls, also ich würde ihr das Etikett Theorie nicht zusprechen, ich würde sagen, sie ist äußerstenfalls eine Programmatik. Also sie stellt einen Anspruch, den sie aber bislang und auch durch die verschiedenen Vertreter noch nicht eingelöst hat. Also eine Theorie muss in irgendeiner Form analytisch auf wenige Sätze reduzierbar sein und dann ist der Status einer Theorie erreicht. Und diesen Status hat die Ethnomethodologie leider oder möglicherweise auch Gott sei Dank nicht erreicht.
Ich habe bei der Vorbereitung auch überlegt, inwieweit mich dieses ethnomethodologische Wissen geprägt hat als Soziologe. Und mir ist wieder klar geworden, dass diese Gemachtheit von Wirklichkeit und dass die hervorgebracht werden muss und dass, weiß ich nicht, Wahrheiten und Wirklichkeiten nicht objektiv gegeben sind, dass mir das in diesem Seminar nochmal sehr eingängig deutlich wurde. Trotzdem würde ich auch sagen, dass die Ethnomethodologie für mein Forschungsinteresse nicht wirklich wegweisend ist oder viele Anknüpfungspunkte bietet. Aber wie ist das bei Ihnen? Wie ist es bei dir, Lisa? Begleitet dich die Ethnomethodologie bei deiner Arbeit als Soziologin oder spielt die maximal unterschwellig irgendwo eine Rolle?
Also vermutlich eher unterschwellig, also jetzt als expliziter Theoriebezug, wo man eben sagen kann, sie ist ja keine tatsächliche Theorie, viel weniger. Also da ist der symbolische Interaktionismus doch schon eher mein Theoriefundament. Was ich aber schon sehe, auch gerade in der empirischen Forschung, wenn ich zu Verlusten im Kontext von Schwangerschaft forsche und frage und mir das eben empirisch angucke durch Interviews mit Frauen, aber auch durch Interviews mit Expertinnen wie Gynäkologinnen, Hebammen, Sozialarbeiterinnen, ist, dass dieser Moment dieser Zerstörung von Normalität eigentlich diesem Erleben von Verlusten in der Schwangerschaft innewohnt und das ja sogar schon sehr, sehr viel darüber aussagt, wie Schwangerschaft normiert ist, also als Idealvorstellung. Und da ist sozusagen, könnte man fast sagen, ein Verlust ist eigentlich ein Krisenexperiment, weil es die Betroffenen und auch die daran Beteiligten, selbst die professionell Beteiligten, sehr häufig vor diese Sinnlehre stellt, die ja die Ethnomethodologie über diese Perturbation des Common Sense, dieses Normalzustandes ja auch beschreibt. Also dass Sinnherstellung dann eine extreme Herausforderung ist für alle Beteiligten. Und das ist etwas, wo ich natürlich auch dadurch, dass ich körpersoziologisch forsche und da mich natürlich auch mit der Phänomenologie beschäftige, womit Garfinkel sich ja selber auch sehr beschäftigt hat und sehr viel Bezug genommen hat auf Alfred Schütz und die Sinnhaftigkeit der Lebenswelt, da komme ich immer wieder sozusagen an ihr vorbei in diesem großen Kontext von eben auch symbolischen Interaktionismus und Phänomenologie. Aber ich glaube eben dieses Bewusstsein für, was ist denn eigentlich normal oder was wird als normal konstruiert, als wir könnten das auch auf andere Themenbereiche ausweiten, als normale Lebensläufe, zum Beispiel in der Biografieforschung, als sozusagen erfolgreiche Handlung, wo dann auch ihre Forschung zum Scheitern zum Tragen kommt. Dem wohnt ja immer dieser Moment von, was ist eigentlich der Normalzustand und was ist die Krise inne und wo sind Individuen vor die Herausforderung gestellt, individuell oder eben kollektiv Sinn herzustellen und sich zum Beispiel eben andere Identitätsentwürfe bereitzulegen, wenn vielleicht der eigentliche Plan nicht aufgegangen ist. Also da würde ich sagen, da ist sie unterschwellig dabei, ohne dass es einen expliziten Bezug von mir darauf gibt, aber eben in ihrer Verbindung des symbolischen Interaktionismus und der Phänomenologie, finde ich, ist die Ethnomethodologie natürlich sehr stark und natürlich auch als so Wegbereiter der gesamten Praxistheorie oder Praxeologie, die ja dann auch vor allen Dingen ja auch im deutschsprachigen Raum, Sie hatten das ja angesprochen, Herr Junge, ja auch weiterentwickelt wurde und da sehr viel Anlasspunkt bietet, vor allen Dingen für empirische Forschung qualitativer Art, natürlich der Logik der Praxis im empirischen Feld nachzuspüren und dies nachzuverfolgen und dies zu analysieren.
Herr Junge, wie ist das bei Ihnen? Spielt die Ethnomethodologie in Ihrem Forschungsinteresse, in Ihrem, ja, spielt es da eine Rolle oder auch eher unterschwellig? Oder haben Sie vielleicht sogar ethnomethodologisch geforscht?
Ich habe selber nie ethnomethodologisch geforscht, habe allerdings großen Spaß daran, gemeinsam mit Studierenden Krisenexperimente diversester Art zu entwickeln. Also das hat mich immer fasziniert und das, glaube ich, ist auch das, was die Studierenden im ersten Moment sofort anspricht. Aber wie gesagt, das ist eine rudimentäre, unvollständige und teilweise auch fehlerhafte Darstellung der Ethnomethodologie. Da ist viel, viel mehr drin und man müsste ganz in der Tiefe wirklich die Wurzeln im symbolischen Interaktionismus betonen, um ein richtiges Verständnis davon zu bekommen. Und dann kriegt man, wenn man die Wurzeln im symbolischen Interaktionismus heranzieht, dann bekommt man auch ein Gespür dafür, wer eigentlich als Vertreter, als Vertreterin der Ethnomethodologie in Deutschland beispielsweise, aber auch in Amerika überhaupt in Frage kommt. Und da verlässt man nämlich dann auch die rein mikrosoziologische Fundierung.
Der Anlass für diesen Podcast war ja unter anderem, oder nee, war glaube ich das Erscheinen des Buches Ethnomethodologie Reloaded von Jörg Bergmann und Christian Meyer, die jetzt, ich glaube, ganz aktuell in diesem Jahr oder im letzten Jahr 2022 begonnen haben. Anlass war, glaube ich, eine Tagung, auf der man sich gemeinsam mit deutschsprachigen Soziologen, Soziologinnen getroffen hatte und ethnomethodologisch nachgedacht und geredet hat, nochmal das Werk von Garfinkel, das dann, wie gesagt, 50 Jahre alt war, wiederzubeleben, Missinterpretationen vielleicht vorzubeugen oder zu besprechen. Und man hatte das Gefühl beim Lesen auch, so eine Art Wiederbelebung oder ein ins Gedächtnis rufen der Ethnomethodologie zu betreiben. Auch laut Selbstaussage der Herausgeber, weil sie das Potenzial eigentlich nicht ausgeschöpft sehen. Und so wie wir eben darüber gesprochen hatten, hatte ich auch mal das Gefühl, dass wir sofort Anknüpfungspunkte sehen und viele interessante Erkenntnismöglichkeiten innerhalb dieser Programmatik sehen, aber eigentlich dieselbe dann kaum zur Anwendung bringen oder selber kaum Forschungsfelder im deutschsprachigen Raum sehen. Und das, obwohl wir jetzt schon mehrfach über Krisenexperimente gesprochen hatten, die ja scheinbar sehr interessant für Studierende, sehr interessant für uns sind und auch, Lisa hat es schon angedeutet, auch für die eigene Forschungsarbeit, sieht man sofort, dass man vielleicht mit dem Konstrukt des Krisenexperiments vielleicht Sachen sichtbar machen kann. Aber es scheint ja auch immer diese, diese falsche Vorstellung von Krisenexperimenten zu geben. Vielleicht können wir damit ein bisschen aufräumen. In dem Buch wird das auch gemacht. Ruth Ayers hat einen Beitrag in dem Buch geschrieben, der heißt Der dünne Boden der natürlichen Einstellung, die Breaching Procedures bei Harold Garfinkel. Und in der Einführung beschreibt sie einige dieser auf Deutsch übersetzten Krisenexperimente, also dieser Versuche, Normalitätsannahmen von Menschen in sozialen Situationen zerbrechen zu lassen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob, ich verstehe, was du gesagt hast, ob Schwangerschaftsverluste wirklich diese Normalitätsannahmen zerbrechen oder wenn wir auf der Straße Menschen sehen, die andere Lebensverläufe haben und, weiß ich nicht, die sich komisch anziehen, ob das unsere Normalitätsannahmen zerbricht, das glaube ich eher nicht. Aber darüber könnten wir vielleicht mal sprechen. Was sind, Herr Junge, was sind eigentlich wirklich Krisenexperimente? Geht es nur darum, irgendwas zu machen, womit Leute nicht rechnen, oder worauf zielt man eigentlich damit ab?
Also Krisenexperimente zielen im Prinzip durch den gezielten Normverstoß auf die Einsicht in die Bedeutung von Normen. Also das ist die paradoxe Herausforderung. Also Sie müssen einen Normverstoß konstruieren, damit Sie die dahinterliegende Wirksamkeit einer Norm beschreiben oder erkennen können. Also Krisenexperimente dienen der Normerkenntnis. Und der Art und Weise, wie wir diese Normen praktisch realisieren.
Eine dieser Normen, also die ja dann in diesen Ethnomethoden aufgezeigt wird, sind Gepflogenheiten, wie Gespräche zu funktionieren haben. Ich erinnere mich noch, im Seminar haben wir auch diese, also hatten auch einige dieser Aufgabe, Gespräche einfach, wenn die inhaltlich durch waren, einfach zu beenden, indem man geht. Also es ist nicht so, dass man dann im Gespräch einfach gegangen ist, ne, so wie wenn ich jetzt aufstehen würde, sondern das Gespräch war beendet eigentlich, aber man hat halt den letzten Satz, diese Verabschiedung, dieses na gut, dann bis später oder dieses auf bald, wir sehen uns, wenn man das einfach weglässt, wird diese Wirksamkeit von Normen, wird das für den Gegenüber sehr deutlich. Also dann merkt man, dass es da bestimmte Erwartungshaltungen gibt, wie Gespräche zu funktionieren haben. In dem Text von Ruth Ayers sind weitere Beispiele drin. Das eine ist dieses, dass man in Gesprächen jedes Wort hinterfragt. Ich glaube, das ist das Beispiel, mit dem ich habe an meinem Fahrrad einen Platten. Und dann habe ich gesagt, ein Platten, was meinst du damit? Was ist ein Fahrrad? Also, dass man jedes Wort hinterfragt. Und das gefällt dem Gegenüber natürlich nicht, weil man sich irgendwie verschaukelt fühlt. Eine Sache hatten wir schon erwähnt, das war diese Beispiele, wo Menschen hochgradig unpräzise miteinander reden und auf sehr, sehr tiefgreifende Annahmen über das Wissen des Gegenübers machen können, um das Gespräch am Laufen zu halten. Also dass beispielsweise in Paarbeziehungen Wörter mit sehr spezifischen Inhalten und Bedeutung und Sinn versehen werden, die nur diese beiden Paarmitglieder kennen und die dann miteinander interagieren können. Und ich habe mir so Stichpunkte aufgeschrieben. Also in diesen Krisenexperimenten werden bestimmte Sachen kaputt gemacht. Also es werden Erwartungshaltungen kaputt gemacht. Es werden Regeln einfach nicht mehr als geltend angenommen oder es werden Menschen auch alleine gelassen. Also es ist ein Beispiel da, dass Menschen, glaube ich, um Bewertung von Situationen gebeten werden oder sie werden aufgefordert zu sagen, was in Bewerbungsgesprächen wichtig ist. Und dann sagen die, ja, man sollte seriös auftreten und man sollte deutlich sprechen und man sollte sich vorbereitet haben. Und dann werden diesen Menschen Bewerbungsgespräche vorgespielt auf Band. Und es wird vorher schon gesagt, das waren super Kandidaten, die haben sich richtig gut geschlagen. Und in diesen Gesprächen machen die alles falsch. Und dann brechen auch diese Normalitätsannahmen, wie Bewerbung abzulaufen haben, brechen dann bei der Versuchsperson. Und dann wird das explizit, was da alles an unausgesprochenen Erwartungshaltungen in sozialen Situationen zustande kommt. Lisa, du hast vorhin angedeutet, dass vielleicht auch Verluste vor und während der Schwangerschaft Krisen mit Sicherheit, aber im Sinne von Garfinkel Breaching Procedures sein könnten, es wird schwierig, oder? Also ich hatte auch immer, wir haben in der Vorlesung auch immer das Problem, dass wir mit Studierenden versuchen, dann sowas zu entwerfen und irgendwie wissen wir nicht so richtig, wo die Grenze ist. Ne? Sind das wirklich Krisenexperimente, wenn sowas passiert? Ist das nicht eingeplant, dass eine Schwangerschaft auch schief gehen kann, dass man auch einen Verlust des Kindes vor oder während der Schwangerschaft, vor und nach der Schwangerschaft haben kann?
Also ich würde natürlich nicht sagen, dass es ein Krisenexperiment ist, also weil natürlich das Krisenexperiment von Garfinkel ja auch bedeutet, dass hier etwas absichtlich getan wird, wo man ganz absichtlich, ganz bewusst in eine Situation reingeht und eben ein Verhalten an den Tag legt, was alle anderen verwirrt und quasi der gemeinsame Sinn und auch die gemeinsame Unterstellung der Alltagswelt eben absichtlich gebrochen werden. Das passiert natürlich in Fällen von Verlusten nicht absichtlich und vor allen Dingen auch nicht gewollt und nicht intendiert und ist sozusagen auch nicht steuerbar. Aber ich finde schon, dass überhaupt der Gedanke dazu, immer dem zu folgen, was gerade vielleicht nicht normal ist, und dann auch eher in so einer Weiterentwicklung der Ethnomethodologie oder auch der Konversationsanalyse, die sich ja dann über die Erweiterung der Diskursanalyse, wo wir uns als Wissenschaftlerin immer die Frage stellen könnten, und wie könnte es denn noch sein? Also welche Form von Normalität wird hergestellt? Und das finden wir zum Beispiel auch in der Erforschung von Schwangerschaftsverlust sehr gut, wo eben zum einen das Objekt des Verlustes als Kind gerahmt wird und überhaupt erst als Kind hergestellt wird, was unseren sozusagen dann sich verbindet durch auch den medizinischen Fortschritt. Also wenn wir schon durch Ultraschalltechnik beispielsweise ab der 8. Woche da so ein Kind sehen mit so kleinen Ärmchen und kleinen Beinchen, ist es nicht mehr sinnhaft dann, wenn zum Beispiel ein Kind, sagen wir mal, in der Hälfte der Schwangerschaft dann auch schon als materieller Kindskörper dann geboren wird, können wir nicht mehr sagen, na, da ist kein Kind mehr. Also wenn die Frauen, die Eltern, die Partner, die Gynäkologen ja auch schon ab der sehr, sehr frühen Woche immer schon, ach, da ist ein kleines Kindchen und so. Also dieses Kind wird schon in der Schwangerschaft hervorgebracht. Und natürlich könnte jetzt ein Krisenexperiment sein, wenn man jetzt mit so einem Vorhaben in so einen Kreißsaal schreitet und da jetzt mit einer ganz gewissen Agenda dieses Settings stören würde, was jetzt keiner macht, weil wir es hier mit einer sehr vulnerablen Phase zu tun haben, was natürlich forschungsethisch überhaupt nicht vertretbar wäre. Aber den Blick dafür zu haben, was würde eigentlich passieren, wenn wir dies und jenes tun würden, das könnte dann auch in diesem Moment des Verlustes die Normen explizieren, die dahinter stehen. Und das, finde ich, ist dann eben auch die Stärke des Weiterdenkens der Ethnomethodologie, das, was ja dann zum Beispiel eben auch die Diskursanalyse macht oder auch die Situationsanalyse, also die Verbindung von Grounded Theory aus dem symbolischen Interaktionismus und der Diskursanalyse, aber auch um Elemente der Ethnographie, sich zu fragen, was sehen wir eigentlich nicht und wie hätte es anders sein können? Oder die berühmte Frage der Ethnographie ist ja auch, what the hell is going on? Also womit haben wir es ja eigentlich zu tun? Und was sehen wir eigentlich nicht, dadurch, dass es eben nicht hergestellt wird in Interaktionen oder über Objekte? Also wie könnte soziale Wirklichkeit denn anders sein, wenn gewisse Regeln, Normen, Werte, Vorgaben, Annahmen, lebensweltliche Sinnkonstruktionen eben anders wären? Und deswegen ist natürlich der Schwangerschaftsverlust kein Krisenexperiment im Garfinkelschen Sinne, aber es ermöglicht mir immer in der Frage, als jetzt empirisch Forschende, welche Normen stecken eigentlich dahinter? Und da würde ich schon davon reden, dass über unsere ja insgesamt gesellschaftlichen Vorstellungen von, was kann eigentlich Medizin, wie weit reicht medizinischer Fortschritt, sich das natürlich historisch über die Jahrzehnte so wandelt, dass wir eine Vorstellung von Allmachbarkeit durch Medizin haben, was Medizinerinnen meist anders sehen, aber die Patientinnen natürlich, ich bin jetzt hier wird mir geholfen, und es aber im Spiel von Leben und Tod natürlich viele Dinge gibt, die sich der menschlichen und vor allen Dingen der medizinischen Kontrolle entziehen. Und da würde ich schon sagen, ist natürlich der Verlust, dass es überhaupt als Krise stattfindet, ist eben so interessant, weil wir sagen müssen, na gut, die meisten Schwangerschaften gehen eigentlich schief. Also wenn man das jetzt ab Befruchtung rechnet, passieren sehr, sehr viele, sehr frühe Fehlgeburten, wo man das meistens gar nicht weiß, dass man schwanger ist, ne? Wo es dann sozusagen Abgänge gibt, aber auch die Fälle von weiteren Fehlgeburten, aber auch von Totgeburten oder dem Versterben von Kindern unter der Geburt sind zusammengenommen viel, viel häufiger als der Fall, dass eine Schwangerschaft erfolgreich sozusagen mit einem gesund geborenen Kind klappt. Und das ist schon eine, man könnte sagen, schon eher eine anthropologische Konstante, dass sich Leben und Tod auch in dieser Phase doch vielleicht eher das Gleichgewicht halten. Aber trotzdem brechen diese Verluste in den Biografien der Betroffenen, aber auch teilweise beim medizinischen Personal, wie so enorme Sinnkrisen zusammen. Und da kann man eben mit dem Blick der Phänomenologie, aber auch mit eben diesem Hauch von Krisenexperiment schon fragen, was wird dort eigentlich perturbiert? Welche Vorstellung von Normalität und welche Vorstellung von eben zum Beispiel Machbarkeit von Reproduktion findet da im Prinzip ein Zusammenbruch des gesamten Sinnkonstruktes statt?
Und dieser, könnte man sagen, dass durch diese, du hast es ja gut beschrieben, dass durch diesen medizinischen Fortschritt und diese scheinbar falsche Erwartungshaltung an erfolgreiche Schwangerschaften und an die Normalität von erfolgreich verlaufenden Schwangerschaften die Krise, also das Ausmaß der Krise noch schlimmer wird, also weil das Bereiche vielleicht der Gesellschaft sind, wo diese Normalitätserwartungen auch von Leuten, die wenig Ahnung davon haben, besonders hoch sind als vielleicht in anderen Bereichen. Weiß ich nicht, vielleicht beim Studium wissen die Eltern vielleicht nicht so richtig, wie Studium läuft. Da gibt es dann so seichte Erwartungen. Während bei Schwangerschaften vielleicht diese gesellschaftlichen Normalitätserwartungen, sind die da, falls man sowas vergleichen kann, im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen so hoch und so normiert, wie das abzulaufen hat, wie das ausgehen muss? Sind deswegen diese Krisenerfahrungen extremer als vielleicht, wenn man das Studium nicht schafft? Also sind das diese Erwartungshaltung? Ist das diese Macht der Normalisierung, dass man eigentlich meint zu wissen, wie eine normale Schwangerschaft zu laufen hat?
Ich glaube, der größte Unterschied ist zum einen für die Betroffenen selber, dass es ja erstmal eine sehr körperlich-leibliche Eigenerfahrung ist und man das sozusagen, man kann das auch nicht wegdenken. Also wenn ich Probleme im Studium habe, dann kann ich mich vielleicht auch mit was anderem beschäftigen. Ich kann mich davon von diesem Umstand des Scheiterns ablenken oder dass irgendwas anderes nicht so geklappt hat. Das ist natürlich in Form von Schwangerschaften für die schwangeren Personen selber ein unhintergehbarer Faktum. Also sie kommen da ja, sie können ja nicht einfach raus. Und natürlich haben auch historisch zeitliche spezifische Wandel von nicht nur dem medizinischen Fortschritt, sondern auch unseres überhaupt des Umgangs mit Körper, also wie wir Körper als Leistungsinstrumentarium begreifen, wie wir ihn als gestaltbar erfahren, wie wir ihn als wandelbar und eben so aktiv beeinflussbar begreifen, ja einen enormen Einfluss darauf, wie auch unsere Normalitätsvorstellung von Gesundheit zum Beispiel. Also wir könnten alles tracken, es gibt Fitnessarmbänder, Krankenkassen werden in Zukunft weiter darauf setzen, dass die Patientinnen oder die Versicherten sich sozusagen selber optimieren. Und das kommt in vielen Bereichen natürlich an seine Grenze. Und da ist der Schwangerschaftsverlust, also der quasi das Scheitern in der Reproduktion, eben ein Beispiel, aber auch neben anderen, wie zum Beispiel chronische Erkrankung, Krebserkrankung, was ja interessanterweise viel aus dem symbolischen Interaktionismus heraus erforscht wurde. Und das hat natürlich immer mit dem Gesamtkontext zu tun. Und das, würde ich sagen, ist ja auch ein großer Nachteil der Ethnomethodologie, dass sie sehr situativ in der also die Praxis natürlich erforscht, aber die übergeordneten Strukturen, also Herr Junge, Sie haben ja gerade gesagt, die Ethnomethodologie nutzt einem auch für makrosoziologische Überlegungen, aber die Verwobenheit mit dem, was wir eben dann viele oder einige Jahrzehnte später dann eben mit Diskursen beschreiben, auch mit der quasi Einschreibung von Normen, die in der Praxis entstehen, über Institutionen, also wenn wir an Geschlecht zum Beispiel denken, gibt es natürlich viele institutionalisierte Normen, die in der Praxissituation ja eine Rolle spielen. Und das konnte Garfinkel nicht finden, oder sage jetzt nicht ich, sondern sagen auch viele andere, ja auch nicht ausreichend mitdenken. Und deswegen sind eben diese so etwas wie eine Verlusterfahrung natürlich immer nur in ihrer situativen Kontext von zeitlich-historischen Spezifika auch zu begreifen. Also dasselbe Forschungsthema 100 Jahre früher, da würde man zu vollkommen anderen Ergebnissen kommen, als vielleicht von jetzt aus gesehen auch in 100 Jahren später.
Aber gut, da würde Parsons dann vielleicht sagen, da gab es dann halt auch andere Normen und Werte, die in dem System produziert wurden. Aber gut, ich verstehe den Punkt. Diese Normalitätsvorstellung, die wir schon eben angesprochen haben, die betrifft natürlich auch das Thema Geschlechtskonstruktion extrem doll, die Erwartung an normales männliches und weibliches Verhalten. Und auch das hat Garfinkel vor 50 Jahren bereits in einer umstrittenen Abhandlung oder Studie untersucht. Auf die bezieht sich Stefan Hirschauer in dem besprochenen Band unter dem Namen Lonesome Agnes, Gender am Beginn und nach der Ethnomethodologie. Und Agnes ist eine, das ist am Anfang für Garfinkel nicht ganz klar, intersexuelle, transsexuelle Person, die er in den 50er, 60er Jahren interviewt und eigentlich versucht herauszuarbeiten, wie diese Person ihr Frausein darstellt und produziert. Auch das ist nicht ganz umstritten, also auch, weil wir heute vielleicht schon ein bisschen gemerkt haben, dass an der Ethnomethodologie hin und wieder Sachen nicht ganz klar ausbuchstabiert oder nicht ganz abschließend besprochen oder fertig gedacht wurden, was es vielleicht auch gar nicht mehr sein muss. Aber diese Studie und diese Auseinandersetzung und dieses Nachdenken von Garfinkel scheint relativ relevant und bedeutsam für die Genderforschung zu sein. Lisa, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Spielte das in deiner Ausbildung als Soziologin eine große Rolle oder haben wir jetzt eher 50 Jahre danach auf einmal das Gefühl, da hat ja jemand doch schon mal damals irgendwas gedacht, was vorher nicht gedacht wurde, oder ist das gar nicht so innovativ und neu, was Garfinkel da gemacht hat?
Also Garfinkels großer Beitrag jetzt in Bezug zu den Gender Studies ist ja darauf hinzuweisen, dass Geschlecht eben in der alltäglichen Situation immer wieder und ständig und andauernd und eigentlich fast gar nicht möglich, dass man es nicht tut, hergestellt wird. Und das, was bei Agnes für ihn besonders interessant war, ist, dass im Prinzip das Alltagswissen, was Agnes selber hat zum Mädchensein, Jungersein, natürlich nicht zu ihrer alltäglichen Erfahrung passt. Und ich habe mich natürlich auch noch mal in die quasi das Original-Agnes-Werk reingelesen. Und die Kritik, die es vor allen Dingen auch an diesem Werk gab, ist natürlich, also man muss sagen, die Gespräche, die Garfinkel mit Agnes geführt hat, fanden in einem klinischen Kontext statt, also an der UCLA. Und dort wurde Agnes von Robert Stoller betreut, einem Psychiater, der im Prinzip ihre Transition begleitet hat, medizinisch, also ihrem Wandel quasi von einer Person, die mit Genitalien, also mit männlichen Genitalien geboren wurde, dann auch über eine Operation sozusagen eine Vagina bekommen hat, also dahingehend operiert wurde. Und auch die Wortwahl wirkt, wie er Agnes in den Texten beschreibt, jetzt aus heutiger Sicht doch etwas problematisch. Also weil das, und das muss man, das entschuldigt ihn sozusagen jetzt nicht, aber man muss wissen, dass dort zu der damaligen Zeit 1958 Transsexualität als großes pathologisches Problem sozusagen galt. Also selbst, Kalifornien ist ja noch einer der liberalen Staaten und dass überhaupt Geschlechtstransition dort möglich war und medizinisch quasi auch hergestellt werden konnte, ist ja schon für damalige Zeit ein großer Fortschritt gewesen. Und man müsste Garfinkel auch zugutehalten, dass er durchaus versucht, dieser starken psychologischen Pathologisierung mit einem soziologischen Blick auch entgegenzuwirken. Und Agnes ist eben für ihn so besonders interessant, weil sie eben versucht, diese Herstellung des Mädchen-Frau-Seins eben fortwährend und andauernd zu tun. Und sie berichtet ihm eben aus ihrer Sozialisation und aus Aushandlung in der Familie. Und er beschreibt sie eben, und das ist natürlich aus heutiger Sicht ein Vorwurf, er beschreibt sie natürlich auch sehr stereotyp als Frau. Also er schreibt, Agnes Erscheinung entsprach voll und ganz der einer Frau. Sie war groß, schlank, hatte eine sehr weibliche Figur. Ihre Körpermaße betrugen 96, 63, 96. Sie hatte langes, feines, dunkelblondes Haar, ein junges, wohlgeformtes Gesicht, helle Pfirsichhaut, keine Gesichtsbehaarung und dezent gezupfte Augenbrauen und war mit Ausnahme der Lippen ungeschminkt. Also das wirkt, die jungen Leute würden sagen, das ist aber sehr, sehr viel Lookism, was wir hier in diesen Texten finden. Aber er muss uns natürlich auch als Lesende, da wir kein Bild von Agnes haben, sie natürlich auch sehr stark visuell uns eben in diesem Text beschreiben. Und
aber gut, das geht natürlich auch ohne die Verwendung von Wörtern wie weibliche Form. Ne? Das wäre
eine Zuschreibung. Aber würde man das als Sexismus bezeichnen. Also wenn man unsere jetzige Vorstellung darauf bezieht, dann sind die Beschreibungsformen unangemessen.
Genau, und auch das, was du gerade meintest, Robert, da sehen wir, dass quasi die Vorstellung von Geschlecht sich natürlich hier auch nur ausschließlich in den Kategorien männlich-weiblich befindet, wo wir natürlich erstmal auch heute als Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch als Soziologie und als Fach weiter sind. Also hier funktioniert eben auch die Weiblichkeit über die Ausschluss von Männlichkeit. Ne? Also es wird betont, dass es eben keine Gesichtsbehaarung gibt. Also das ist, finde ich, aber trotzdem macht diesen Text doch schon zu einem Klassikertext, weil er uns ja nicht nur sagt, wie Agnes ihr Geschlecht herstellt, sondern wie auch Garfinkel es tut. Also, und das ist eben auch eine...
Ungewollt zeigt das der Text.
Genau, das zeigt der Text sozusagen ungewollt, und Garfinkel ist sich dessen auch nicht bewusst über seine Rolle im Prinzip. Und das kann man ihm ja fast, also das finde ich, kann man ihm vorwerfen, dass er, wo er ja sagt, Mikrosituation und die Alltagspraxis ist so sehr von der quasi Interaktionsebene und von der gemeinsamen Herstellung von Sinn entscheidend geprägt, dass er sich hier in dieser Rolle, also er erhebt das Datenmaterial, er führt die Interviews, er hat Beobachtungsprotokolle, aber er unterschlägt absolut seine eigene Rolle in der Herstellung und ja auch der quasi Zuschreibung und des Erlaubens dieser weiblichen Geschlechtsidentität bei Agnes.
Lassen Sie mich das, Frau Waschkewitsch, noch an einer Stelle ergänzen. Er verhält sich in der konkreten Situation nicht als Ethnomethodologe. Er ist nicht in der Lage, auf den eigenen Beitrag im Interaktionsgestehen bei der Entstehung von Geschlecht zu achten. Das gelingt ihm überhaupt nicht. Das ist eine ernsthafte Schwäche sozusagen seines Zugangs zu Agnes.
Was aber auch dann wieder die Mächtigkeit von Normen und von Werten und von Annahmen zeigt. Dass selbst Garfinkel, der das eigentlich reflektiert, also der das eigentlich beruflich reflektieren müsste, dort nicht kann. Lisa, meine Frage wäre, hätte Garfinkel diese Studie nicht eigentlich mit jedem Menschen durchführen können? Warum musste er das mit Agnes machen? Also offensichtlich bringen wir alle Geschlecht permanent hervor. Warum hat sich Garfinkel für jemanden in der pathologisierten Situation entschieden? Warum Agnes?
Was genau sein Beweggrund war, kann ich dir jetzt leider auch nicht sagen.
Ja, aber anders die Frage, würde das, was Garfinkel zeigen wollte, nicht mit jedem Menschen, hätte es nicht mit jedem Menschen funktionieren können?
Das hätte auf jeden Fall mit jedem Menschen funktionieren können. Und das ist auch natürlich eine Kritik daran, weil es hier sehr dieses sehr besondere Bild von Geschlecht zeichnet. Also dieses sozusagen Geschlechtsidentität und Geschlechtskonstruktion in so einer Art Ausnahmesituation, in einem auch inneren Drama.
Und auch in einem Schauspiel.
Und auch in einem Schauspiel und natürlich auch in einem klinischen Kontext. Und es wäre natürlich ohne weiteres möglich gewesen, die Beobachtungen, die hier sozusagen in so einem, wie so eine Art Sonderfall passieren, auch in sehr alltäglichen anderen Mikrosituationen durchzuführen. Wo dann, glaube ich, natürlich, da weiß ich nicht, ob man damals schon ein Bewusstsein dafür hatte, was sich vielleicht besser verkauft auf dem Markt der Wissenschaftspublikationen, sind natürlich so, also es ist ja auch die Zeit der erstmal Begründung überhaupt von so mikrosoziologischen Studien, die ja damals wenig zum sozusagen Repertoire des Faches zählten und wo man sich natürlich selber erstmal in seinem Tun wissenschaftlich begründen muss. Und da sind es vermutlich eher diese außergewöhnlichen Fälle, an denen man das viel, viel besser machen kann, als eben diese alte, also diese sehr alltäglichen, routinisierten Darstellungen, die ja Agnes auch tut, eben bloß quasi immer in ihrer Sonderrolle als besondere Geschlechtsperformance. Und das ist dann natürlich, also da haben wir natürlich die alte Diskussion von, was sagen eigentlich so Fallstudien ja auch in anderen Bereichen, ne? Also wenn wir über Klasse oder auch Raum oder ländliche Räume oder sowas denken. Also wir haben ja immer diese großen Fallstudien. Wir haben diese Wittenberg-Studie, wir haben die Marienthal-Studie in dem ganzen Kontext von sozialer Ungleichheit und die sind immer sehr, sehr exemplarisch und häufig sehr sozusagen immer etwas entgrenzter als vielleicht so die bei der Gaußschen Normalverteilungskurve so die Mitte. Also wir befinden uns bei Fallstudien sehr, sehr häufig ja in der Soziologie auch an eher so diesen Randbereichen, wo es immer etwas überzeichneter ist oder wo wir auch unsere Analyseergebnisse überzeichneter darstellen können und besser begründen können, weil es eben ähnlich wie das Krisenexperiment immer dieser Moment ist von hier kommen Dinge, die sind nicht miteinander kongruent. Also bei Agnes sozusagen einmal ihr quasi Alltagswissen, was sie über Geschlecht hat, und dann ihre alltägliche Erfahrung, wo sie eben Exklusion erfährt oder wo sie sich exkludiert oder selber exkludiert, weil sie da nicht reinpasst und sie will quasi als Frau durchgehen. Also Garfinkel spricht ja von diesem Passing und dieser Moment, dieses Durchgehen, ich möchte als Frau Mädchen durchzugehen, hinzubekommen, erfordert natürlich eine viel, viel größere Leistung, als wenn ich das als sozusagen geborene Frau tue und das in meinem normalen sozusagen Alltagsfrausein irgendwie performiere. Und dadurch werden diese impliziten Normierungen und diese Sinndeutungen und Sinnmachungen ja viel expliziter auch für Garfinkel greifbar in der Analyse. Und das macht diese Fallstudien immer zu etwas Besonderem, aber auch gleichsam Schwierigen, um daraus quasi verallgemeinerbare Ergebnisse ja auch abzuleiten für andere Geschlechtskonstruktionen.
Aber gerade bei der Genderforschung würde man ja sagen, dass das richtig gut gelungen ist, weil dann ja offensichtlich wurde, dass wir alle permanent versuchen, als ein bestimmter Geschlechtstyp oder als eine bestimmte Menschform durchzugehen. Also wir würden ja sagen, dass wir vielleicht nicht in dem Ausmaß wie Agnes das müssen und nicht unter den gleichen Anstrengungen. Du hast ja gerade eben schon begründet, warum. Aber natürlich sind wir permanent darin bestrebt, andere davon zu überzeugen, dass wir so sind, wie wir uns darstellen wollen, was das Geschlecht betrifft, was andere Aspekte auch betrifft.
Genau, und das ist natürlich auch ein Punkt, der bei Garfinkel lange eher unbetrachtet blieb, also nicht so sehr rezipiert wurde in der weiteren Erforschung und dann einige Jahrzehnte später in den 80er Jahren vor allen Dingen von Judith Butler wieder aufgegriffen wurde, wo sie eben von dieser andauernden Performativität von Geschlecht, also da auch Performativität eben weniger im Sinne Goffmans mit, wir sind auf einer Vorderbühne, wir sind auf einer Hinterbühne, sondern quasi als alltägliches situatives Momentum darauf hinweist und eben dort eben diese fortwährende Reproduktion in diesen aber ja auch spezifischen situativen Akten betont, weshalb man ja eher dazu übergegangen ist, auch diesen Kontext dieser situativen Akte stärker zu berücksichtigen und nicht zu sagen, Geschlecht wird grundsätzlich in jeder Situation immer so und so hergestellt, sondern sie sind eben zum einen natürlich zeitlich historisch, aber auch situativ stark abhängig. Und wir finden dort unterschiedliche Aushandlungen von Produktion und Reproduktion, aber auch von Subversion, von Umdeutungen. Und es ist kein immer wieder fortwährend, geht es immer so weiter, sondern jeder Akt der Annahme einer Anrufung, du als Frau, veranlasst das Individuum ja, das nicht einfach so weiter fortzuführen, sondern dort Umdeutung vorzunehmen. Und das zeigen ja auch die aktuellen Aushandlungen um Geschlecht, um Geschlechtsidentität, aber auch um Konzepte wie zum Beispiel Elternschaft, Mutterschaft, wer ist eigentlich Mutter, was unterscheidet rechtliche Mutterschaft vielleicht von gelebter Mutterschaft, gerade wenn wir an Patchwork-Familien denken, aber auch um Mutterschaft, wenn es sozusagen kein eigenleibliches Kind ist, wenn man das vielleicht in einer lesbischen Paarbeziehung, wo die eine Mutter die gebärende Mutter ist und die andere ist zum Beispiel die Co-Mutter. Also hier sehen wir ja auch die Diversität von Geschlechtsperformance in den unterschiedlichen, auch identitären Sphären, die sich zum einen natürlich differenziert, aber die dann eben ganz grundsätzlich auch in ihrer Situationsspezifik betrachtet werden muss.
Lassen Sie mich da noch eine Anmerkung anfügen. Also was man sozusagen an den Arbeiten von Gafinke jetzt speziell bei Agnes ihm zumindest als Frage hinstellen muss, ist, dass er so klassisch in der Zweigeschlechtlichkeit denkt, dass er zum Beispiel das, was für moderne Stellenausschreibungen gilt, da heißt es eben männlich, weiblich, divers. Da wird also automatisch die dritte Kategorie mit berücksichtigt. Und das müsste eigentlich für eine Interpretation ganz wichtig sein. Und das darauf macht im Prinzip, bevor es das Konzept der Diversität gab, macht der Psychiater selber aufmerksam, indem er sagt, das ist nicht sozusagen ein reiner Fall von Zweigeschlechtlichkeit. Da ist etwas Zusätzliches dran. Also da dieser Hinweis, glaube ich, ist wichtig.
Allgemein, der Text von Hirschauer zeigt, glaube ich, recht gut, welchen Einfluss ethnomethodologische Forschung dann doch bis heute, beispielsweise jetzt auf die Geschlechterforschung oder auf die Gender Studies hat. Das zeigt er in einigen Kapiteln, legt er nochmal dar, wie grundlegend dieser Text von Garfinkel war, auch auf die nachfolgende Literatur, die dann ja erst in viel späterer Zeit zu so einer viel größeren Wahrnehmung geführt hat. Ich danke Ihnen für das Gespräch, das war sehr interessant. Ich glaube, wir haben viele Einblicke in die Ethnomethodologie bekommen. Ich hoffe, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen auch, und ich freue mich auf die nächste Ausgabe und hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin.